Die heutige Folge beruht auf einem Buch von John Green mit dem schlichten Titel Tuberkulose, das mir eine Hörerin, Uta, zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank für den Themenvorschlag und die Quelle. Wir versetzen uns in eine Filmszene, die die meisten so oder so ähnlich schon einmal gesehen haben. Eine junge Frau liegt in einem Liegestuhl auf der Veranda eines Sanatoriums, bleich, dünn, mit zarten Händen und einem Spitzentaschentuch, auf dem sich ein paar hellrote Tropfen abzeichnen. Dramatische Musik setzt ein. Die Schönheit seufzt leise. Die Kamera fährt über das beeindruckende Bergpanorama und zurück auf den Beistelltisch. Dort liegt ein in Rosenpapier eingeschlagenes Notizbuch mit Gedichten. Unsere ätherische, engelsgleich wirkende Protagonistin, nennen wir sie Julia, nimmt den Stift in die Hand, hustet mehrfach und schreibt ein paar Zeilen Prosa. So schön und so traurig zugleich, dass man später über sie sagen wird, dass ihr Geist immer stärker wurde, je mehr ihr Körper dahinschwand. Als wäre die Krankheit nicht ihr Feind, sondern ihre Muse. Als hätte das Leiden ihr eine besondere Tiefe geschenkt, eine zerbrechliche Klarheit, die nur den Auserwählten vorbehalten sei. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Blut auf feiner Spitze. Und genau dieses Bild hat sich über Generationen in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Die Schwindsucht als Quelle von Inspiration, als ästhetisches Schicksal, als sanftes Verlöschen eines außergewöhnlich empfindsamen Wesens. Doch dieses Bild ist falsch. Und es hat mit der Wirklichkeit, der Tuberkulose, ungefähr so viel zu tun wie ein Märchen mit einem medizinischen Lehrbuch. Julia ist eine Illusion, eine Erfindung, geboren aus Hilflosigkeit und der verzweifelten Sehnsucht, einer grausamen Krankheit wenigstens etwas Erhabenes abzugewinnen. Denn in Wahrheit war Tuberkulose nie schön, nie poetisch, nie sanft, sondern nur ein fehlgeleitetes Narrativ. Und während Julias fiktive Tränen in der Abendsonne glitzerten, lagen im echten Leben Familien in engen Hinterhofwohnungen, husteten Blut, kämpften um Atem, verloren Kinder, Eltern, Geschwister. Die Realität der Tuberkulose war kein ätherischer Schatten, sondern ein brutaler, unbarmherziger Feind. Wir befinden uns in einem stickigen Hinterhaus in einer Londoner Gasse Anfang des 19. Jahrhunderts. Eine Familie kauert auf engstem Raum, die Luft ist feucht, Der Geruch, süßlich und scharf. Überall liegen mit Blut besprenkelte Stofffetzen. Die Mutter, ausgemergelt und mit krummem Rücken, beugt sich hustengeschüttelt über die Wiege des Babys. Und jedes Mal, wenn sie versucht zu atmen, klingt es, als würde etwas in ihr zerreißen. Hier gibt es keine Veranda, keine Sonnenterrasse, keine Bergluft, kein ätherisches Licht. Hier gibt es nur Krankheit, Armut und die Angst vor einer Zukunft, die man nicht erreichen wird. Das ist die Tuberkulose, wie sie wirklich war. Und diese Krankheit war überall. Sie machte vor niemandem Halt. Nicht vor Königen, nicht vor Bauern, nicht vor Schriftstellern oder Fabrikarbeitern, nicht vor Babys, nicht vor Großmüttern, nicht vor Soldaten. Tuberkulose war über Jahrhunderte der große Gleichmacher und zugleich ein Spiegel der gesellschaftlichen Ungleichheit. Dass Tuberkulose reich und arm gleichermaßen treffen konnte, war historisch bemerkenswert. Kaiser und Könige starben an ihr. Heinrich der VII., Ludwig der VIII., der südamerikanische Freiheitskämpfer Simon Bolivar, First Lady Eleanor Roosevelt, der Tycoon Jay Gould, einer der reichsten Männer seiner Zeit, und natürlich unzählige Schriftsteller und Künstler wie Anton Tschechow und Frédéric Chopin. Doch all diese großen Namen erzählen nur einen Ausschnitt. Um zu verstehen, wie willkürlich und hartnäckig diese Krankheit wirklich wütete, lohnt sich ein Blick auf zwei gänzlich unterschiedliche Lebensgeschichten, lange bevor es Antibiotika oder moderne Behandlungskonzepte gab. Wir reisen zurück in die Zeit der industriellen Revolution, nach Schottland, in die Familie eines Mannes, dessen Name für immer mehr Fortschritt verbunden bleiben sollte. James Watt. Watt, der Erfinder und Ingenieur, der Mann, dessen Dampfmaschine die Welt veränderte und dem wir die physikalische Einheit Watt für Leistung verdanken. Doch all sein technisches Genie konnte ihn nicht davor schützen, Betroffener eines Schicksals zu werden, das im 18. Jahrhundert Millionen traf. 1794 stirbt Watts 15-jährige Tochter Jessie an dem, was man damals Phthisis nennt, Schwindsucht. Und kaum hat die Familie diesen Verlust ertragen, erkrankt sein Sohn Gregory. Ein junger Mann Anfang 20, intelligent, hoffnungsvoll, der plötzlich Beschwerden entwickelt, die die Ärzte nur zu gut kennen. Husten, Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Sein Körper verschwindet jeden Monat ein bisschen mehr. Watt ist verzweifelt. Er erfindet sogar ein Gerät, das Lachgas in die Lunge seines Sohnes einleitet, in der Hoffnung, die veränderte Sauerstoffmenge könne den Körper stärken oder die Krankheit schwächen. Aber die Maschine hilft nicht. Gregory stirbt im Jahr 1804 mit nur 27 Jahren. Ein Jahrhundert später, im Jahr 1900, kommt in einem kleinen Ort in Tennessee der Großonkel des Autors John Green zur Welt. Stokes Goodrich. Er ist, so die Familienerzählung, ein kränkliches Kind. Aber der junge Stokes muss in seiner Kindheit und Jugend auch viel durchmachen. Erst erkrankt er an Typhus, später an der spanischen Grippe, und er erweist sich als widerstandsfähiger als vermutet, denn er überlebt beides. Und so macht man einen Haken hinter die Geschichte vom schwächlichen Jungen. Bis er 20 ist. Dann beginnt der Husten. Erst leicht, dann hartnäckig. Eines Tages spuckt er Blut. Die Ärzte machen eine Röntgenaufnahme. Eine Technik, die gerade erst ihren Weg in die Routine gefunden hat. Und diagnostizieren eine Miliartuberkulose. Eine Form, bei der sich die Bakterien im ganzen Körper ausbreiten wie winzige Mohnsamen. Sie geben Stokes noch 2 Monate. Man gibt einem Freund der Familie die Schuld. Er habe den kleinen Stokes mit zu viel Kaffee und Süßigkeiten verwöhnt. Das war damals nicht nur eine harmlose Anekdote, sondern ein ernst gemeinter Verdacht. Tuberkulose galt vielen als Krankheit, die etwas mit Charakterschwäche, falschem Lebenswandel oder ungeeigneten Nahrungsmitteln zu tun habe. Stokes wird in ein berühmtes Sanatorium in Asheville, North Carolina geschickt. Frische Luft, Ruhe, gute Ernährung. Die Hoffnung, dass der Körper irgendeinen Weg finden möge, die Krankheit doch noch aufzuhalten. Und auch jetzt zeigt sich seine Kämpfernatur. Er überlebt nicht 2 Monate, sondern 10 Jahre. Doch 1930 stirbt er. Wie Millionen andere. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil diese beiden Geschichten etwas zeigen, das wir uns heute kaum vorstellen können. Tuberkulose war über Jahrhunderte die Krankheit, die das Leben der Menschen prägte wie keine andere. Und gleichzeitig war sie eine Projektionsfläche für Mythen, Fehlannahmen, Schuldzuweisungen und Hoffnungen. Man suchte verzweifelt nach Ursachen und fand sie überall, außer in der Realität. Manche glaubten, die Lunge versage mechanisch. Andere machten, wie gesagt, Kaffee oder Süßigkeiten verantwortlich. Wieder andere waren überzeugt, nur ganz bestimmte Persönlichkeitstypen seien anfällig. Die Sensiblen, die Melancholischen, die geistig Überreizten. Man schob die Krankheit auf Dämonen, auf schlechte Luft, auf Gottesurteile, auf exzessiven Alkohol, auf sexuelle Unmoral, auf zu viel oder zu wenig Bewegung, auf nächtliche Unruhe, schlechte Hygiene oder auf Völlerei. Aber das Problem an all diesen Vorstellungen war offensichtlich. Sie passten nicht zu dem, was die Menschen sahen. Die Krankheit machte keinen Unterschied. Sie traf Arme und Reiche, Tugendhafte und Lasterhafte, Kinder und Greise, Städter und Bauern. Und je mehr sie sich ausbreitete, desto deutlicher wurde, dass die Schuld nicht im Charakter lag, sondern in etwas, das Menschen gemeinsam hatten, in der Luft, die sie atmeten. Doch die Diagnose Luft war zu vage, zu abstrakt, zu unheimlich. Also suchte man überall nach Erklärungen, die einem das Gefühl gaben, man könne sich schützen. In China sagte man vor 2000 Jahren, die Krankheit sei zwar ansteckend, aber der Lebenswandel spiele die entscheidende Rolle. Man dürfe seinen Geist nicht überanstrengen und keine Energie verschwenden. Im antiken Griechenland glaubte Hippokrates, die Krankheit sei erblich, eine Art Fluch, der durch die Generationen wandere. In Indien sah man sie als Folge von Hunger und Erschöpfung. In Persien hingegen schrieb Avicenna bereits vor 1000 Jahren, die Krankheit werde von schädlichen, fremden Organismen verursacht. Ein genialer Vorgriff auf die Keimtheorie, der aber leider folgenlos blieb. Im frühen 20. Jahrhundert schließlich glaubte man, die Stubenfliege trage das Bakterium weiter. Männer rasierten sich glatt, weil man annahm, die Bakterien nisteten in den Bärten. Frauen kürzten ihre Kleider, damit diese nicht durch den Straßenschmutz strichen. Doch all das half nicht. Und weil die Realität so düster war, erfand man etwas, das leichter zu ertragen war. Eine Romantisierung. Der Gedanke, dass die Krankheit sensibel mache, kreativ, genial. Dass der Körper zwar schwand, aber der Geist erblühte. Dass Künstler durch ihr Leiden inspiriert würden Chopin wurde so verklärt, die Brontë-Schwestern, Kafka, zahllose weitere. Für manche gesunde Künstler wurde die Krankheit sogar zu einer makabren Wunschvorstellung. Eine Art poetischer Booster, der die Kreativität steigere. Und während man all diese Geschichten erzählte, starben die Menschen. Ohne jede Schönheit, ohne jede Romantik. Husten, Blut, Atemnot, Erstickungsanfälle, Fieber und Schmerzen. Die Realität war brutal. Und doch sollte es eine Entdeckung geben, die alles verändern würde. Aber diese Entdeckung kommt erst viel später. Und bevor wir dort ankommen, an den Mikroskoplinsen und in der Welt der Bakterien, müssen wir noch einen Schritt machen. Denn Tuberkulose ist nicht nur eine Geschichte von Krankheit, sie ist auch eine Geschichte von Gesellschaft, Politik und sogar Krieg. Und manchmal entscheiden drei kranke Teenager über den Verlauf der Weltgeschichte. Wir springen ins Jahr 1914. Drei junge Männer stehen an einer Straßenkreuzung in Sarajevo. Nervös, entschlossen, kaum älter als Kinder. Gavrilo Princip, Nedeljko Kaprinovic und Trifko Grabec. Ich hoffe, ich habe diese Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Teenager, die in den Geschichtsbüchern als Attentäter des Erzherzogs Franz Ferdinand erscheinen und den Funken zündeten, der Europa in Brand setzte. Was kaum jemand weiß, alle drei litten an schwerer, unheilbarer Tuberkulose. Sie hatten keine Berufsausbildung, keine Zukunft, kein langes Leben vor sich. Sie wussten, dass die Krankheit sie bald töten würde. Dieser medizinische Hintergrund erklärt nicht die politischen Spannungen und nicht die Bündnisse und auch nicht die Juli-Krise. Aber er erklärt etwas Entscheidendes über die Psyche dieser jungen Männer. Sie waren fatalistisch. Menschen, die ohnehin sterben, haben eine andere Risikobereitschaft als Menschen, die ihr Leben vor sich sehen. Dass alle drei Attentäter noch vor Kriegsende an Tuberkulose starben, ist kein Zufall, sondern eine bedrückende Fußnote der Geschichte. Es zeigt, diese Krankheit war so allgegenwärtig, dass sie selbst im Auslöser des Ersten Weltkriegs ihre Finger im Spiel hatte. Nicht als Ursache, nicht als politische Kraft, aber als stille, zerstörerische Größe, die die Entscheidung dreier junger Männer beeinflusste. Und vielleicht ist genau das der richtige Moment, um uns der Frage zuzuwenden, wie lange die Tuberkulose die Menschheit schon begleitet. Denn sie taucht nicht plötzlich im 18. oder 19. Jahrhundert auf. Sie ist nicht eine Krankheit der Industrialisierung, auch wenn diese Zeit sie verstärkte. Nein, Tuberkulose ist uralt. Älter als die Landwirtschaft, älter als Städte, älter als Zivilisationen. Genetische Analysen legen nahe, dass tuberkuloseartige Infektionen bereits vor 300.000 Jahren existierten. Bei ägyptischen Mumien, 5.000 Jahre alt, sieht man winzige Löcher in den Wirbeln, Spuren einer Knochentuberkulose, die Knochen aussehen lässt wie tote Korallen. Archäologische Funde aus den USA zeigen Hinweise darauf, dass Tuberkulose auch vor 2000 Jahren bereits dort existierte, lange bevor europäische Siedler den Kontinent erreichten. Wie ist das möglich, mag man sich fragen. Ganz einfach, die Krankheit existierte schon vor der großen Völkerwanderung. Die Menschen besiedelten die Welt und brachten die Tuberkulose quasi im Gepäck mit. Das ging über Jahrtausende so. Jede Kultur gab der Krankheit ihren eigenen Namen. In China nannte man sie Lungenerschöpfung oder später Huaifu, den zerstörten Palast. Noch später Shizai, die Leichenkrankheit, weil sie den Körper in etwas verwandelte, das nicht mehr lebendig wirkte. Und es ja letztendlich dann auch nicht mehr war. Im Hebräischen hieß sie Schachefet, das Dahinsiechen. Bei Hippokrates Phthisis, der Verfall. Und im Englischen über Jahrhunderte einfach Consumption, die Schwindsucht, eine Krankheit, die den Körper zu konsumieren schien, ihn Stück für Stück aufzuessen. Kein Wunder, dass der Schriftsteller John Bunyan sie im 17. Jahrhundert den Kapitän aller Todesbringer nannte. Und das war nicht übertrieben. Sie war der größte Killer der Menschheitsgeschichte. Nichts, nicht die Pest, nicht Malaria, nicht Kriege, hat mehr Menschenleben gefordert. Schätzungsweise ein Siebtel aller Menschen, die jemals gelebt haben, starb an Tuberkulose. Als Europa im 18. Jahrhundert in die Moderne eintrat, Häuser baute, Handel betrieb, Maschinen entwickelte, war die Tuberkulose bereits endemisch. Sie breitete sich mit den Städten aus, mit der Enge, der schlechten Luft, der Armut. In London war um 1800 ein Drittel der Bevölkerung betroffen. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wanderte die Krankheit weiter nach Nordeuropa. Hinein in die Mietskasernen, in die Textilfabriken, in die Arbeiterquartiere. Denn wo viele Menschen dicht gedrängt leben, gewinnt ein luftübertragener Erreger immer. Und während die Oberschicht irgendwann bessere Wohnverhältnisse bekam, bessere Ernährung, mehr Platz, mehr Luft, sanken die Fallzahlen dort. Doch die Krankheit verschwand nicht, sie verlagerte sich nur. Von den Wohlhabenden zu den Armen. Das Muster, das wir bis heute in vielen Ländern sehen, Tuberkulose folgt der Armut wie ein Schatten. Am Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Sanatorien zur letzten Hoffnung vieler Patienten. Riesige Gebäude in den Alpen, in den Appalachen, in den Wüstenregionen der USA. Orte, an denen Menschen manchmal monatelang schwiegen, weil selbst Sprechen als zu anstrengend und gefährlich galt. Eltern durften ihre Kinder nicht besuchen. Lachen war verboten. Man lag, atmete, versuchte zu überleben. Und tatsächlich heilten manche dort. Nicht dank der Höhenluft, sondern weil ihr Körper einfach Ruhe bekam und gutes Essen. Ein Vorteil, den arme Menschen zu Hause nicht hatten. Manche dieser Sanatorien wurden zur Legende. Andere hatten eine politische Dimension. Im 19. Jahrhundert lehnte der US-Kongress die Aufnahme New Mexicos als Bundesstaat in den Staatenbund ab, weil nach damaligen Maßstäben der Anteil der indigenen lateinamerikanischen Bevölkerung zu groß war. Also versuchte man, mehr weiße Siedler ins Gebiet zu holen. Man lockte Tuberkulosekranke aus dem Norden und Osten der USA mit der Versprechung von heilsamer Wüstenluft. 1910 bestand ein Zehntel der Bevölkerung New Mexicos aus TBC-Kranken. Und 1912 wurde das Territorium zum Bundesstaat erklärt. Eine bizarre Kombination aus Krankheit, Migration und politischer Strategie. Während all das geschah, suchten Ärzte weiterhin nach Heilmethoden. Und die Liste ist lang und oft absurd. Aderlass in Europa, Naturheilkräuter in Amerika, Muttermilch, Akupunktur, Tieropfer. Avicenna schrieb Knoblauch vor. In Indien therapierte man mit Fleisch, Alkohol und Schonung. Es gab sogar die Empfehlung, Bussardfett auf die Brust zu reiben. Nichts davon wirkte dauerhaft. Es waren Versuche, verzweifelte Versuche, eine Krankheit zu zähmen, die sich nicht zähmen ließ. Und in dieser Welt der Mythen und Irrtümer gab es einen Arzt, der die Hoffnung schon im Altertum aufgegeben hatte. Hippokrates riet seinen Schülern, gar nicht erst zu versuchen, die Phthisis zu behandeln, denn das sei unmöglich und ruiniere nur den Ruf des Arztes. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es sollte fast 2000 Jahre dauern, bis jemand diese Überzeugung widerlegte. Und dieser jemand war ein Landarzt aus dem Westen des heutigen Polens, Robert Koch. Wir reisen in die 1870er Jahre. Robert Koch, Mitte 20, Landarzt, kein berühmter Forscher, nicht einmal besonders gut ausgestattet. Seine Frau schenkt ihm ein Mikroskop und dieses eine Geschenk soll sein Leben und die Welt verändern. Koch ist neugierig, präzise, besessen und richtet sich ein kleines Labor im Wohnbereich seines Hauses ein, auf dem Küchentisch, weil er keinen anderen Platz hat. Er arbeitet mit dem, was er bekommen kann. Mit Untertassen als Petrischalen, mit Gelatine aus dem Haushalt und mit Fleischbrühe vom Metzger. Es ist ein provisorisches Labor, aber es genügt. 1876 entdeckt er darin den Milzbranderreger. Und zum ersten Mal wird sichtbar, dass winzige Lebewesen Krankheiten verursachen können. 1882, inzwischen 39 Jahre alt, nimmt er eine Probe aus einem Tuberkel, also einem der bei der TBC vorkommenden Knötchen, färbt sie an und sieht unter dem Mikroskop kleine, stäbchenförmige Bakterien, die in den Geweben liegen wie verstreute Strichmännchen auf dem Bild eines Vierjährigen. Er kultiviert sie auf Nährmedien, injiziert sie in ein gesundes Meerschweinchen und sieht, wie das Tier an Tuberkulose stirbt. Damit ist der Beweis erbracht. Tuberkulose ist keine Erbkrankheit, keine moralische Schwäche, wie auch bei einem Meerschweinchen. Und kein Fluch. Sie ist eine Infektionskrankheit. Übertragbar, ansteckend und von einem Organismus verursacht. Robert Koch nennt das Bakterium zunächst schlicht den Tuberkelbacillus. Also den Bacillus, der die Tuberkulose verursacht. Erst 15 Jahre später entsteht der offizielle Name Mycobacterium tuberculosis. Die Herleitung des Namens erspare ich euch hier, sie ist nicht so spannend. Die Entdeckung des Bakteriums aber definitiv. Sie ist eine medizinische Revolution. Aber wie jede Revolution zeigt sie zwei Seiten der Medaille. Die Erkenntnis zerstört jahrtausendalte Vorstellungen, beendet Mythen, aber sie öffnet auch die Tür zu etwas Neuem, einem Stigma. Plötzlich sind Tuberkulosekranke nicht mehr Unglückliche, denen das Schicksal mit tragischer Willkür begegnet. Sie sind potenzielle Gefahren. Die Übertragung ist einfach. Zu einfach. Ein Mensch mit offener Tuberkulose kann im Laufe von 10 Jahren 10 bis 15 andere infizieren. Allein durch Husten oder Niesen, manchmal sogar durch Sprechen. Selten erfolgt die Ansteckung durch Rohmilch, infizierter Kühe oder durch Robbenfleisch. Aber die Hauptgefahr bleibt die Luft. Genau das macht Tuberkulose so tückisch und so schwer zu kontrollieren. Gerade in beengten Wohnverhältnissen, in Slums, Fabriken, in Gefängnissen oder Flüchtlingslagern, an Orten, an denen frische Luft ein Luxus ist. Menschen, die andere durch ihre Atemluft oder ein Husten anstecken, sind Menschen, die in der Logik des frühen 20. Jahrhunderts aus der Öffentlichkeit verbannt werden müssen. Die medizinische Wahrheit ist ein Segen und Fluch zugleich, ein sozialer Fluch. Währenddessen will Koch mehr. Er will nicht nur verstehen, was Tuberkulose ist, er will sie besiegen. Seine Idee ist, das Immunsystem so stark in Alarm zu versetzen, dass der Körper selbst gegen die Krankheit ankämpft. Dafür kann er natürlich keine lebenden, funktionstüchtigen Erreger verwenden. Die würden jeden Patienten töten. Also versucht er, die Erreger abzuschwächen. Zunächst päppelt er sie auf, indem er sie wochenlang in Nährlösung wachsen lässt. Aber dann, als es den Tuberkulosebakterien gerade so richtig gut geht, geht er zum Angriff über. Er kocht sie ab, filtriert sie und dampft die Flüssigkeit ein. Übrig bleibt eine braune Brühe aus abgetöteten Bakterien, ein Konzentrat aus Eiweißen und Stoffwechselprodukten. Genau diesen Extrakt spritzt er Versuchstieren und beobachtet Fieber, Schwellungen und Entzündungen. Für Koch sind das gute Zeichen. Der Körper wehrt sich offensichtlich. Also könnte die Substanz wirken. Erst später gibt er diesem Extrakt einen Namen: Tuberkulin. Zunächst spritzt er Patienten kleine Mengen, dann größere. Manche bekommen Schüttelfrost, andere Fieber. Einige sterben sogar. Koch ist enttäuscht, aber er hofft weiter. Erst später wird klar, Tuberkulin heilt nicht. Aber es zeigt, ob ein Körper das Bakterium kennt. Damit legte Koch unwissentlich die Grundlage für den Tuberkulintest, eine Diagnostik, die heute noch weltweit genutzt wird, vor allem in Ländern, in denen schnelle und kostengünstige Tests nötig sind. Doch bis zu dieser Einsicht ist es ein langer Weg. Es ist ein britischer Arzt und Schriftsteller, Arthur Conan Doyle, der öffentlich auf die Fehler in Kochs Behandlungsversuchen hinweist. Doyle ist empört über die vorschnelle Hoffnung, die man Kranken macht. Die Erfahrung enttäuscht ihn so sehr, dass er seinen Arztberuf schließlich aufgibt und sich ganz dem Schreiben widmet. Als Erfinder von Sherlock Holmes wird er weltberühmt. Ironischerweise durch eine Figur, die von Präzision, Logik und Beweisführung geprägt ist. Genau den Eigenschaften, die ihm in der medizinischen Welt verwehrt schienen. Während Koch arbeitet und experimentiert, während die Medizin langsam beginnt, die Tuberkulose zu verstehen, bleibt die Realität tödlich. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es keine wirksame Therapie. Zu Hause und selbst in Sanatorien sterben Menschen an den Komplikationen. An Kollapsen, also Zusammenbrüchen der Lunge, an Wasseransammlungen dort und an Vernarbungen. Nicht wenige ertrinken sogar im eigenen Blut, wenn ein Gefäß in der Lunge einreißt. Andere sterben an Hirnhautentzündung, an Knochentuberkulose und damit einhergehenden Wirbelsäulenverformungen. Die Krankheit ist unberechenbar. Bei manchen ruht sie Jahrzehnte, bei anderen explodiert sie innerhalb weniger Wochen. Manche bleiben asymptomatisch, manche sterben jung. Diese Variabilität hat mit dem Mykobakterium selbst zu tun, mit seiner dicken, fettreichen Zellwand, die wie ein biologischer Panzer wirkt. Unser Immunsystem kann diese Wand kaum durchbrechen. Also kapselt der Körper die Bakterien ein, in kleinen Knötchen, den vorhin schon erwähnten Tuberkeln. Ein Tuberkel ist winzig. Frisch gebildet misst er meist nur einen halben bis zwei Millimeter, also Stecknadelkopf groß, und ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Dort, können die Erreger in Ruhe schlafen, manchmal ein Leben lang. Doch wenn das Immunsystem schwächer wird, brechen einige dieser eingeschlossenen Bakterien wieder aus ihrer Kapsel aus, beginnen sich zu vermehren und setzen neue Entzündungsherde in der Lunge. Es entstehen weitere Tuberkel, immer mehr Gewebe wird zerstört. Und im fortgeschrittenen Verlauf können sogar richtige Hohlräume entstehen, die sogenannten Kavernen. Doch all diese dramatischen Veränderungen beginnen erstaunlich unscheinbar. Mit einem winzigen Tuberkel, kaum größer als ein Sandkorn. Es soll bis in die 1940er Jahre dauern, bevor sich dieser tödliche Kreislauf ändert. 1943 isoliert Selman Waksman das erste wirksame Antibiotikum gegen Tuberkulose. Streptomycin. Zum ersten Mal können Ärzte die Krankheit angreifen. Doch die Euphorie hält nicht lange. Schon kurze Zeit später zeigen sich Resistenzen. Das Bakterium passt sich an. Es nutzt jede Lücke im Rezept. Und es gibt viele Lücken, denn man gibt das Medikament allein. In den 1950er Jahren lernt die Medizin dazu. Man kombiniert Streptomycin mit zwei anderen Wirkstoffen, P-Aminosalicylsäure und Isoniazid. Eine Dreiertherapie, die erstmals deutliche Erfolge bringt. In den 1960ern folgt Rifampicin, das die Therapiedauer deutlich verkürzt, und ein Jahr darauf Ethambutol. Und aus all diesen Bausteinen entsteht das Prinzip, das wir noch heute kennen. In der Anfangsphase müssen gleichzeitig mindestens 4 Wirkstoffe gegeben werden, um Resistenzen zu verhindern und unterschiedliche Angriffspunkte zu nutzen. Das berühmte RIPE-Schema. Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid und Ethambutol wird zum Standard. Damit ist die Tuberkulose für Patienten in Industrienationen ab den 1950er Jahren keine Todesdiagnose mehr, sondern eine behandelbare Infektionskrankheit. Aber dieser Fortschritt ist ungleich verteilt. Denn während die Fälle in Europa und Nordamerika zurückgehen, steigen sie in vielen Entwicklungsländern weiter an. Dort sind die Lebensbedingungen schlecht, die Diagnostik unzuverlässig, die Versorgungslage prekär. Man verfügt über die Medikamente, aber nicht die Strukturen, um sie wirksam einzusetzen. Tuberkulose folgt der Armut und der Unterernährung. In Afrika ist TBC bis heute stark mit Mangelernährung verknüpft. Und in einem grausamen, paradoxen Mechanismus passiert Folgendes. Wird ein unterernährter Mensch erfolgreich gegen Tuberkulose behandelt, kehrt der Hunger zurück. Der Körper, der monatelang nichts mehr einforderte, beginnt plötzlich wieder nach Nahrung zu schreien. Oft in Regionen, in denen Nahrung knapp ist. Manche Patienten brechen deshalb die Therapie ab, weil der plötzlich erwachte Hunger unerträglich wird. Und dieser Abbruch macht die Behandlung nicht nur wirkungslos, sondern erzeugt wiederum Resistenzen. Tuberkulose ist eine medizinische Erkrankung, aber sie ist ebenso eine soziale, politische und wirtschaftliche. In den 1980er Jahren wird das sichtbar. Die Tuberkulosezahlen steigen wieder. Gesundheitssysteme kollabieren in Bürgerkriegen, die HIV-Pandemie schwächt Millionen Immunsysteme, Medikamente sind oft nicht verfügbar oder werden falsch angewendet. Und aus diesem Chaos entsteht ein neues Monster. Multiresistente Tuberkulose. Die Erreger sind jetzt gegen zwei oder mehr Standardmedikamente unempfindlich. Eine Katastrophe. Die Krankheit, die man früher mit 4 Tabletten behandeln konnte, ist nun oft unheilbar. Das globale Gesundheitssystem steht erneut vor einem Abgrund. Die Weltgesundheitsorganisation erkennt Anfang der 1990er Jahre, dass sie handeln muss. Nicht mit Appellen, nicht mit einzelnen Medikamentenlieferungen, sondern mit einem völlig neuen System. Denn das Problem liegt nicht nur im Erreger, es liegt in den Rahmenbedingungen. Man hat die Medikamente, aber sie sind oft dort, wo die Krankheit nicht ist. Und dort, wo die Krankheit wütet, fehlen die Mittel, um die Medikamente auch zuverlässig auszuteilen. Also entwickelt die WHO eine Strategie, die so schlicht klingt, dass man ihren revolutionären Charakter leicht unterschätzt. DOTS. Directly Observed Treatment Short Course. Im Grunde bedeutet das strukturierte Behandlung statt Chaos. In vielen Entwicklungsländern ist es schlicht nicht möglich, eine 6-monatige Therapie zuverlässig durchzuführen. Menschen müssen arbeiten, um zu überleben. Wege zur Klinik sind lang. Medikamente kommen verspätet oder gar nicht an. Krankenhäuser haben zu wenig Personal, um Patienten zu beraten oder zu begleiten. Und korruptionsanfällige Beschaffungssysteme führen dazu, dass manche Präparate auf dem Schwarzmarkt landen, während Patienten leere Regale vorfinden. Die Folgen sind vorhersehbar. Und doch ist man überrascht von ihrem Ausmaß. Hunderttausende Therapieabbrüche, falsch dosierte Medikamente und katastrophale Resistenzen. Aus der klassischen Tuberkulose wurde die multiresistente Tuberkulose, MDR-TBC. Und aus ihr in manchen Regionen bald die noch gefährlichere Form, XDR-TBC. Resistent gegen fast alles, was man hat. DOTS soll das ändern. Und dabei steht D für Directly. Die Medikamenteneinnahme wird beobachtet, weil ein einziger ausgelassener Tag im falschen Moment die gesamte Therapie gefährden kann. Bei einer Krankheit, die ein halbes Jahr Behandlung erfordert und deren Medikamente oft Nebenwirkungen haben, ist direkte Begleitung keine Bevormundung, sondern Lebensrettung. O steht für Observed Treatment. Die Therapie wird dokumentiert, organisiert und nachvollziehbar gemacht. Wer bekommt was? Wann? In welcher Dosis? In Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen ist diese Transparenz alles andere als selbstverständlich. T für Treatment. Standardisierte Regime ersetzen das improvisierte Durcheinander der Jahre zuvor. Kein "Wir probieren mal dieses oder jenes", sondern klare Protokolle, die funktionieren und im ganzen Land gleich sind. Und schließlich S für Short Course. Eine 6-monatige Therapie, so kurz wie möglich. Im Vergleich zu den früheren 12 bis 18 Monaten ist das eine Erleichterung. DOTS ist nicht perfekt, aber es wirkt. In vielen Ländern sinken die Zahlen der multiresistenten Fälle erstmals seit Jahren. Aber es bleibt ein entscheidendes Problem. Das Bakterium ist schneller als das Budget. Denn moderne Therapien gegen multiresistente Tuberkulose sind teuer. Nicht ein bisschen teuer. Sondern in einer Größenordnung, die die Gesundheitssysteme vieler armer Länder nicht tragen können. Und hier beginnt ein Kapitel, das unangenehm ist, aber erzählt werden muss. Die Entwicklung der neuen Medikamente, die endlich Hoffnung bringen, wurde über Jahrzehnte hinweg maßgeblich aus öffentlichen Mitteln finanziert. Aus Forschungsprogrammen, staatlichen Zuschüssen und gemeinnützigen Stiftungen. Die Unternehmen investierten, ja, aber zu einem großen Teil baute die Forschung auf öffentlichem Geld auf. Und als die neuen Medikamente endlich auf dem Markt sind, liegen die Patente bei privaten Herstellern. Das ist medizinisch ein Fortschritt, aber ökonomisch ein Problem. Die Mittel sind teuer, oft so teuer, dass ausgerechnet die Länder mit den höchsten Erkrankungsraten sie nicht bezahlen können. Die Folge ist eine groteske Schieflage. Moderne Therapie auf dem Papier, aber veraltete, belastende Behandlungsprotokolle in der Realität. Das Ergebnis ist absurd und tragisch zugleich. Die gefährlichste Form der Tuberkulose tritt dort am häufigsten auf, wo man die modernen Medikamente am wenigsten bezahlen kann. Und so werden Menschen weiterhin mit alten, toxischen Therapien behandelt, häufig täglichen Spritzen über viele Monate, mit Nebenwirkungen wie dauerhaften Hörschäden. Nicht, weil Ärzte dies bevorzugen, sondern weil es keine Alternative gibt. Erst durch massiven internationalen Druck, Klagen, Aktivismus und das Auslaufen erster Patente werden schließlich Generika verfügbar, deutlich günstiger, aber immer noch nicht überall erschwinglich. Und während die Welt um Preise streitet, sterben jedes Jahr mehr als 1 Million Menschen an einer Krankheit, die seit den 1950er Jahren heilbar ist. In den letzten 200 Jahren forderte Tuberkulose über 1 Milliarde Menschenleben. Seit es Antibiotika gibt, also seit rund 70 Jahren, sind trotzdem noch über 150 Millionen Menschen daran gestorben. Warum? Weil die Medikamente dort waren, wo die Krankheit nicht war. Und die Krankheit dort war, wo die Medikamente nicht waren. Und heute? Bis heute sterben jährlich mehr Menschen an Tuberkulose als an Malaria, Typhus und Krieg zusammen. Und dennoch hat sie nicht den Platz im öffentlichen Bewusstsein, den sie verdient. Vielleicht, weil sie kein plötzliches Massensterben verursacht, wie Ebola. Vielleicht, weil sie keine Bilder von überfüllten Intensivstationen erzeugt, wie Covid. Vielleicht auch, weil sie zu sehr mit Armut verbunden ist und damit mit Menschen, die in der globalen Wahrnehmung oft unsichtbar bleiben. Allerdings sehen wir ein Phänomen, das bis heute nicht vollständig verstanden ist. Bei 20-25% aller Erkrankten heilt die TBC von alleine aus, ganz ohne Therapie. Und warum bricht sie bei anderen nie aus, obwohl sie das Bakterium tragen? Heute wissen wir nur, ein Viertel bis ein Drittel der Weltbevölkerung ist infiziert. Über 2 Milliarden Menschen. Die meisten tragen die Erreger stumm in sich. Zwischen 5 und 10% werden irgendwann erkranken. Vor allem die, deren Immunsystem geschwächt ist. Zum Beispiel durch HIV, Diabetes oder Hunger. Und obwohl die Krankheit lange als Lungenkrankheit galt, kann sie jedes Organ befallen. Die Wirbelsäule, wie beim Glöckner von Notre Dame, dessen Buckel medizinisch gut erklärbar ist. Die Hirnhäute, eine tuberkulöse Meningitis, die tödlich verlaufen kann. Die Nieren, die Knochen, das Herzbeutelgewebe. Tuberkulose ist nicht wählerisch. Sie ist ein Allesfresser. Und am Ende steht häufig ein Todeskampf, der nichts, wirklich gar nichts Romantisches hat. Wenn die Lunge so beschädigt ist, dass sie nicht mehr arbeitet, füllt sich der Brustkorb mit Flüssigkeit, Blut oder Eiter. Die Patienten ersticken langsam, kämpfen um jeden Atemzug. Viele starben nicht ruhig und poetisch. Sie erstickten. Es ist wichtig, das zu sagen, weil die Geschichte es oft ausblendet. Tuberkulose ist kein stilles Hinübergleiten. Sie ist grausam. Heute wissen wir viel über die Krankheit. Wir wissen, wie man sie diagnostiziert. Röntgenbilder zeigen Muster, Kavernen, Narben, Schatten. Tuberkulintests geben Hinweise darauf, ob jemand dem Erreger begegnet ist. Schnelltests erkennen genetische Resistenzen innerhalb weniger Stunden. All das hat die Medizin vorangebracht. Doch Gleichheit und Gerechtigkeit im Umgang mit der Krankheit bleiben nach wie vor ein Wunschtraum. Noch immer entscheidet der Wohnort häufiger über den Behandlungserfolg als der Erreger selbst. Tuberkulose ist vielleicht die größte Geschichte der Medizin, die nie wirklich erzählt wurde. Sie hat Generationen geprägt, Biografien zerstört und politische Entwicklungen beeinflusst. Und sie tut es bis heute. Aber kehren wir zum Schluss noch einmal zu Julia zurück. Zu jener blassen, jungen Frau auf der Veranda des Sanatoriums. Da lohnt sich ein Gedankenspiel. Wie würde es ihr heute ergehen? Eine Julia in Deutschland bekäme nach ein paar Wochen Husten ein Röntgenbild, einen Schnelltest, eine Kombination aus 4 Antibiotika. Ihre Therapie würde eng überwacht, die Medikamente wären verfügbar, die Behandlung durch Versicherungen abgedeckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt, wäre hoch, sehr hoch. Die Krankheit würde ihren Alltag erschüttern, aber nicht ihr Leben zerstören. Und eine Julia in einem ländlichen Gebiet Afrikas? Vielleicht müsste sie eine Tagesreise zur nächsten Klinik zurücklegen. Vielleicht gäbe es dort keinen Schnelltest und nur unregelmäßig Medikamente. Vielleicht wäre die Therapie so lang und belastend, dass sie nur mit Mühe durchhielte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Tuberkulose stirbt, einer heute behandelbaren Krankheit, wäre immer noch real. 2 Julias, dieselbe Erkrankung, aber 2 völlig unterschiedliche Chancen. Und genau dieser Unterschied sagt am Ende mehr über die Tuberkulose aus als jede romantisierte Verandaszene der Vergangenheit. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.